Ich möchte damit anfangen, dass ich Sie daran erinnere, was ich ja letztes Mal gesagt habe, in Bezug auf die Avantgarde, nämlich, dass die Avantgarde eine relativ oder eine ziemlich sogar paradoxale Angelegenheit ist. Und zwar, ich habe vorgeschlagen, die Avantgarde unter Gesichtspunkt zu sehen, des Wunsches oder des Projekts, die Materialität, die Diesseitigkeit der Welt in einer radikalen Form zu thematisieren, zu offenbaren, als solche zu thematisieren. Dass sozusagen die Avantgarde weitgehend und grundsätzlich ein reduktionistisches Programm ist, das sozusagen alles Anwesende, alles Phänomenale in der Welt ästhetisch anschaut. Ja? Das heißt, unter dem ästhetischen Standpunkt und ausschließlich aus einem ästhetischen Standpunkt. Und was das bedeutet? Das bedeutet zum Beispiel, dass wenn ich zum Beispiel ein Buch sehe, ich lese zum Beispiel ein Buch, und üblicherweise denkt man, dass das Buch aus zwei Elementen oder zwei Schichten besteht. Eine Schicht, das ist sozusagen das Buch als Gegenstand. Es ist so viel Papier, mit einem Bücher, die heutzutage als Kataloge herausgegeben werden, kann man einen eigentlich erschlagen. Also das kann wirklich als Waffe genutzt werden. Es ist ein dicker materieller Gegenstand. Ja. Das ist Papier von bestimmter Qualität, das sind da Buchstaben da, das sind schwarz oder grau oder ich weiß nicht, grün und so weiter. Das ist so ein Zink. Und gut. Und dann sagt man, dieses Buch hat auch eine Bedeutung oder einen Sinn oder wenn es ein Roman ist, ein Sujet. Oder wenn es ein Gedicht ist, ein Thema und so weiter. Und ich möchte unterstreichen, das sind alle Gegenstände, die ungegenständlich sind. Und dass sie ungegenständlich sind, sind sie unter dem ästhetischen Standpunkt, fallen sie weg. Na? Das heißt, das, was das Buch zum Beispiel aussagt, ja, ich frage, die Idee, die Bedeutung, die Intention und so weiter, das alles, ja, das ist alles nicht zu sehen. Das kann man sich vorstellen, das kann man imaginieren, das kann man erzählen und so weiter, aber sehen kann man das nicht. Das bedeutet, sehe ich ein Buch, unter einem schlicht ästhetischen Standpunkt muss das alles wegfallen. Und damit beginnt eigentlich die Avantgarde, damit beginnt der Mallarmé zum Beispiel. Ja, wo er sagt, meine Gedichte bestehen nicht aus Ideen oder Bilder oder was auch immer, sondern meine Gedichte bestehen aus Worten und die Worte, die ich benutze, sind wie Steine. Es handelt sich um materielle Gegenstände, um Konfigurationen bestimmter Buchstaben auf der Seite, auf der Papierseite. Ja, und nur diese Konfigurationen gelten. Das ist das Gedicht. Alles andere ist kein Gedicht. Es gibt ja diese berühmte Auseinandersetzung zwischen Mallarmé und Degas, nicht wahr? Wo Degas gesagt hat, eigentlich habe ich auch sehr viele Ideen, ja, für die Gedichte und könnte ein guter Dichter sein wie du. Allerdings Habe ich keine Zeit dafür, ja, weil ich zu viel mache. Und dann hat man am Ende Antwort gegeben, gerade deswegen bist du kein Dichter, weil du denkst, dass die Gedichte aus Ideen bestehen, sie bestehen aus Worten. Und wenn man letztere Texte von Mallarmé liest oder sieht, dann hat es sich um einzelne Buchstaben, ja, nicht wahr, verstreut, nach bestimmten Regeln, ja, durch das Buch oder durch auf der Seite. Also sieht auch, sehen die Gedichte von später Apollinaire aus, aber auch von Marinettin und dann von der Duchamp gerade, ja, Crucioni und viele andere. Das heißt, eine Avantgarde-Dichtung ist eine solche Dichtung, die alles, was nicht zu sehen ist, also nicht materiell ist, reduziert, nullifiziert. Die Illusion bekämpft und verunmöglicht, zu imaginieren etwas anderes als der Gegenstand selbst. Und ich habe dieses Beispiel benutzt am Anfang der Dichtung, weil man denkt, Dichtung ist was Spirituelles. Ja? Mehr noch als Malerei oder was auch immer. Es ist aber interessant, dass die radikale Avantgarde eigentlich nicht mit der Malerei beginnt. Die radikale Avantgarde beginnt gerade mit der Dichtung. Der erste radikale avantgardistische Strömungen entstanden unter der Dichter. Und es gab auch die erste Performance. Im Jahr, glaube ich, 1904, ein russischer Dichter wurde gefragt, ob er seine Gedichte vorträgt. Und er ist gegangen auf die Szene und hat so gemacht. Und dann so und ist weggegangen. Das heißt, er hat alles reduziert auf seine Körperbewegung, die man sozusagen ansetzt, um der Rhythmus, rhythmische Bewegung eines Gedichts zu fixieren. Diese radikalen Experimente, gerade oder diese radikalen im Bereich der amagatischen Poesie, wurden dann erst übertragen später auf das Bild. Ja. Und nämlich in dem Sinne, dass auch die Künstler begonnen haben, sich darüber Gedanken zu machen, ob in ihren Bildern nicht so viele Gedanken gibt. Ja. Was eigentlich dazu führt, dass man nicht ein Bild sieht, sondern man sieht das, was auf dem Bild zu sehen ist. Und wenn man sieht das, was auf dem Bild zu sehen ist, übersieht man das Bild. Ja, das ist das, worauf Magritte hingewiesen hat, als er gesagt hat, das ist kein Äpfel oder das ist keine Pfeife. Es ist ein Bild einer Pfeife. Und wenn man eine Pfeife oder einen Apfel sieht, übersieht man die Tatsache, dass es ein Bild ist, das ist keine Pfeife. Das tut man aber jedes Mal, wenn man versucht, das Bild zu interpretieren, sich zu fragen, was das bedeutet, sich zu fragen, in welchem Zusammenhang es entstanden ist. Also jegliche Art von Hermeneutik, sei es eine traditionelle affirmative Hermeneutik, sei es eine kritische Hermeneutik, hat es bis zur Dekonstruktion und so weiter, hat dieser fundamentale Nachteil, dass sie uns dazu verleitet, das Bild, also die reine Materialität, die reine Präsenz des Gegenstandes, der vor uns steht und durch keine Interpretation reduzierbar ist, zu übersehen. Und das ist genau das, was die Avantgarde sehr radikal versucht. Sie versucht, sich interpretationsunfähig zu machen, von jeder Hermeneutik einen Abstand zu nehmen sich völlig sozusagen jede Sinnzuschreibung zu entsagen. Die pure Präsenz des Gegenstandes als solcher zu thematisieren. Das ist ganz klar am Beispiel des Kubismus und des Daismus und Suprematismus und so weiter und so fort. Und ich habe schon gesagt, dass je mehr man die Materialität des Gegenstandes, die Materialität des Materiellen unterstreicht, desto weniger arbeitet man. Ja, das ist die große Tradition. Das heißt, ein klassischer Künstler, etwa der Renaissance, hat sehr, sehr viel gearbeitet, sehr viel gemalt zum Beispiel, und untersucht ja die Art und Anatomie oder Mathematik oder Perspektive, also die ganze Geschichte, um eine Illusion zu schaffen. Das heißt, um etwas zu tun, was dann nach der Ansicht der Avantgarde man etwas nicht tun soll. Das heißt, hinter der Illusion eines Raumes, eines künstlerisch oder künstlich hergestellten Raumes, die Realität des Bildes zu verbergen. Das wurde von der Künstler der Avantgarde als eine Lüge gesehen. Als eine Lüge, gegen die man kämpfen soll. Und was die Avantgarde dann benutzt? Er benutzt Reduktion als das, was die, wir werden noch darüber sprechen, russische Formalisten als Minusverfahren bezeichnet haben. Minusverfahren bedeutet, dass man sozusagen die Kunstleistung unterbietet. Und zwar in einer solchen Weise unterbietet, dass diese bemerkbar gemacht wird und durch diese Unterbietung, nicht durch die Überbietung, sondern Unterbietung, auf die Leistung selbst verweist. Die Avantgarde geht nämlich davon aus, dass man, wenn man zu gut malt, zu gut gemalt hat, wird die Arbeitsleistung selbst nicht mehr gesehen, weil das Produkt zu gut ist. Sozusagen die Arbeitsleistung selbst verschwindet in der Perfektion des Produkts. Darüber wird der erste Text sein, den wir dann lesen werden, Text über die Perfektion von Malevich, sein Text Gott ist nicht gestürzt, wo er eben die Frage nach der Perfektion stellt. Die Perfektion, die traditionellerweise angestrebt wird in den Künsten, ist kontraproduktiv. Das heißt, man muss eigentlich schlechter malen, als man kann. Erst wenn man schlechter malt, als man kann, merkt einer, dass es überhaupt gemalt ist, ja, oder gemalt wird. Sonst merkt man das nicht. Ja. Das heißt, Minusverfahren, so wie das Schkowski und Anna formuliert haben im Jahr 1917, 1918, ist eine systematische Unterbietung des Kanons. Also wenn ich eine kanonische Leistung sozusagen verinnerlicht habe, wenn ich weiß, wie ein kanonisches Bild aussehen soll, dann die einzige Möglichkeit, die Materialität durch Arbeitsinvestitionen dieses Bild zu thematisieren, ist diese Vorstellung zu unterbieten und schlechter zu machen. Zum Beispiel, weil das Cézanne gemacht hat, zwar zu versuchen, klassische Perspektive herzustellen, aber auf eine Art und Weise, die nicht klappt. Ja? Und wenn das nicht klappt, wie bei Cézanne es nicht klappt, ja, dann führt es dazu, dass man plötzlich sagt, aha, die Fläche des Bildes wird offenbar. Sie wird gerade dadurch offenbar, dass sozusagen die Leistung der Verbergung, klassische Leistung der Verbergung, diese Oberfläche oder diese Fläche nicht gelingt. Also, scheitern, nicht gelingen, ja, Unterbittung eines Ziels. Da sind die Leistungen der Avantgarde. Avantgarde ist eine systematische, ja, systematische Faulheit. Ja, die, wie Malevich sagt, ja, in diesem Text, er sagt, warum arbeiten wir? Um den Sonntag zu erleben, ja, um faul zu werden. Werden wir faul jetzt, ja, während der Arbeit, ja, dann wird es schon alles normal sein. Und das ist genau die Struktur der Avantgarde. So funktioniert es. Nun muss man auch sehen, dass der Minusverfahren, und wenn man schon über die Krise der Avantgarde spricht, dann ist es der Punkt, das ist der Wundepunkt. Ja, das ist der Wundepunkt. Der Wundepunkt besteht darin, dass man nur dann ein Minusverfahren anwenden kann, wenn man generell auch die Vorstellung hat vom Kanonischen. Das heißt, wie es eigentlich sein sollte. Dann ist dieser Unterbietung auch wahrnehmbar. Wenn ich zum Beispiel viele Bilder von der Renaissance gesehen habe, ich weiß, was der Kanonische leistet und was sie generell leistet, und dann sehe ich schlecht bemalte Körper, auch in Bildern von Manet, ja, nicht gelungene Perspektive bei Cézanne, und dass die ganze Farbe zerfällt bei Impressionisten und so weiter, dann sage ich, aha, das ist interessant, weil sie nicht leisten, was sie leisten sollen. Ja? Und das bewundere ich. Ich bewundere diese neue städtische Faulheit, ja? neue Entspanntheit und neue Coolness. Sozusagen, ich könnte es vielleicht, aber es ist mir nicht danach. Ja? Und wie Deleuze dann später, und das noch einmal aufgreift, dass Agamben, diese Figur von Barnaby aus Moby Dick, der sagt, ja gut, aber lieber nicht. Ja. Diese ja gut, aber lieber nicht, ja, ist tatsächlich das Verfahren der Avantgarde. Das heißt, diese systematische Unterbietung und Absage, alle diese Leistungen zu verbringen, die sind die eigentliche Leistung. Und diese eigentliche Leistung, wie gesagt, wird nur dann bemerkt man, wenn man so etwas hat, wie ein historisches Gedicht. Nun, ich glaube, ich liege nicht falsch, wenn ich sage, dass heutige Jugend, ja, sagen wir so, kein historisches Gedächtnis hat, im Großen und Ganzen. Wenn ich sage, die heutige Jugend, meine ich sicherlich nicht die einzelnen Menschen, die das können, ja, oder vielleicht nicht können, sondern die allgemeine Voraussetzungen, unter denen die Kultur letzten sagen, paar Jahrzehnte funktioniert, die funktioniert durch die Voraussetzung, dass das Wissen oder sozusagen die Norm oder der Kanon aus den Massenmedien sozusagen zum Einzelnen kommt. Und die Massenmedien haben per Definition kein Gedächtnis. Ja? Die Massenmedien operieren unter den Bedingungen des Marktes. Jede Information ist wahr, jedes Bild ist wahr und jeder Diskurs ist wahr. Und genauso wie in einem Supermarkt, die Waren werden ausgetauscht. Ja, jede Saison, alte Waren sind weg. Ja? Und neue Waren kommen. Es handelt sich nicht einmal um die Mode, ja, weil man hat schon vergessen, welche Mode es noch vor einem halben Jahr war. Ja. Man macht nicht mehr diese Anstrengung, sich daran zu erinnern, sondern man sozusagen, man lebt im Grunde, wenn man in Massenmedien lebt, im ewigen Jetzt. In dieser Situation des ewigen Jetzt redefiniert sich die Avantgarde. Es ist nicht so, dass die Avantgarde in diesem Augenblick verschwindet und durch die Postmoderne etwa ersetzt wird. Das glaube ich nicht einfach, dass das passiert. Also wenn man beobachtet, die Szene merkt man, dass es nicht der Fall ist. Sondern, was passiert, ist völlig anders. Die Avantgarde als ganz formal gesehen, als eine systematische Anwendung des Minusverfahrens, ja, das ist die Avantgarde. Ja, systematische Verwendung auf allen Ebenen des Minusverfahrens, der Diktionsverfahrens, auf allen Ebenen des Minusverfahrens. Dann, was sich geändert hat, es hat sich das Feld geändert, auf dem dann dieses Minusverfahren und diese Diktionsverfahren dann angewendet wird. Es ist nicht mehr die künstlerische Tradition. Das ist ganz klar. Weil wir unter den Bedingungen des Verschwindens dieser künstlerischen Tradition leben. Und das bedeutet, dass dieses Minusverfahren auf die künstlerische Tradition zu verwenden, ergibt überhaupt keinen Sinn. Es ergibt auch deswegen keinen Sinn, weil wir zum Beispiel auch zum Teil nicht wissen, worin diese Tradition eigentlich besteht. Nehmen wir ein folgendes Beispiel. Es kommt ein Künstler aus, ich weiß es nicht, also Indien kennen wir mehr oder weniger. Also sagen wir Indien. Und zwar in einem abgelegenen Staat. Er kommt und stellt schwarze Quadrate auf. Wie soll man das einschätzen? Man kann es sicherlich so einschätzen, dass er eine unglaubliche Reduktionsverfahren verzogen hat. Man kann es so einschätzen, dass er einen immer schon berühmten Künstler nachahmt. Und man kann es auch so einschätzen, dass in diesem Staat, wo er lebt, in Kerala zum Beispiel, haben das die Menschen immer so gemacht. Ja? Das heißt, seit Jahrtausenden malen sie nur schwarze Quadraten. Ja? Das ist doch möglich. Ja? Niemand kann sagen, dass das nicht der Fall ist. Ja? Also kommt so ein Künstler in den Westen, steht er irgendwo aus und da sagt man ihm ganz häufig, es ist ihre kulturelle Identität. Das ist so schwarze Quadrate, das ist so interessant. Damit ist schon alles aus. Ja? Schon mit der Frage nach der kulturellen Identität ist alles erledigt. Ja? Das bedeutet, dass jeder Verweis auf die Tradition und was auch immer ergibt schlicht und einfach keinen Sinn, weil das System funktioniert so, dass dieser Hinweis nicht funktioniert. Das bedeutet, dass der eigentliche Framework, eigentliche Rahmen für die Anwendung des Minusverfahrens ist ja nichts anderes als, und das hat ja irgendwann in die Warfare entdeckt, das sind die Ikonen, ja, der Massenkultur. Die Ikonen der Massenkultur haben eine durchschlagende Kraft, eine Präsenz und eine Evidenz, der man sich kaum entziehen kann. Ob ich statt Kerala in Moskau, hier oder sonst wo, zumindest weiß man so ungefähr, wie Michael Jackson aussieht. Ja, so ungefähr. Das heißt, wenn du in deinem Werk Michael Jackson irgendwie benutzt, zumindest wird es klar, worauf du hinaus willst. Ja? Das heißt, man hat so ein Bild in Erinnerung, man hat das in einem Vorrat, allgemein zugänglichen Vorrat. Und man kann in diesem allgemeinen zugänglichen Vorrat, gibt die Möglichkeit, individuelle Leistung zu reflektieren. Das heißt, wenn du auf eine individuelle Weise dich auf dieser beziehst, dann macht es sich bemerkbar. Da kann man sagen, ich arbeite in diesem Sinne auf dieser oder jener Weise. Nur sicherlich haben das viele schon gemacht, ja, nicht nur die Woche und die andere. Zum Teil ist es total vergessen. zum Teil die Studenten von heute in Amerika zum Beispiel kennen Eddie Warhol nicht. Ja, das, ich glaube auch in den Vereinigten Staaten, das was in der Amerika kennen weder Eddie Warhol noch den Entscheidenden. Das bedeutet, dass das Verschwinden der künstlichen Tradition geht sehr, sehr stark war. Aber der Bezug auf die temporäre Überflutung mit erkennbaren Dingen ist gleichzeitig durchaus präsent. Jeder weiß auch, wie die Morgen aussieht, jeder weiß, wie der Busch aussieht und so weiter und so fort. Jeder weiß auch, wie eine Überschwemmung aussieht, wie ein Taifun, ja, oder so. Also es gibt ein gewisses Repertoire der Bilder, die präsent sind. Und dieses Repertoire der Bilder, die präsent sind, ist mehr oder weniger explizit, aber unvermeidlich sozusagen existierende materielle Grundlage. Ja, nicht die geistige, nicht die kulturelle, sondern formal materielle Grundlage für die heutige künstlerische Arbeit. Wenn man zum Beispiel, und das ist ja ganz klar, wenn man zum Beispiel sich auf diese Bilder nicht bezieht, das heißt, sie überhaupt nicht verwendet, dann ist es ein signifikativer Gestus. Dann sagt man eben etwas, zum Beispiel von Typ, ich hasse Massenkultur und ich will damit nichts tun. Und interessanterweise ist diese Aussage fast wichtiger als eine andere Sache. Darüber werden wir noch vielleicht in Bezug auf die Institution weiter sprechen. Ich schließe diesen Teil. Vielleicht noch einmal mit dem Hinweis, dass die Avantgarde, wie gesagt, keine Überschreitung des Tabus, kein Tabubruch darstellt, sondern eine zusätzliche, unnötige Auferlegung eines Tabus und Tabuisierung von alles, was zu gelungen ist, zu glatt aussieht und so weiter und so fort und uns dazu verleitet, sozusagen die Materialität der Kunst zu übersehen und damit auch die ästhetische Position, die rein ästhetische Position zu verlieren. Man kann Avantgarde nur dann verstehen, wenn man versteht, es handelt sich um ein Insistieren auf der Ästhetik. Ästhetik, verstanden ontologisch, verstanden radikal, im Sinne nur das existiert, was gesehen werden kann, erlebt werden kann, was diesseitige Phänomenologie darstellt. Ja. Alles, was dazu gedichtet wird, wie Sinn oder Seele oder Bedeutung und so weiter, muss reduziert werden. Interessanterweise, die Medien verstehen das nicht so gut. Sie leben tatsächlich unter diesem Eindruck der Gegenwartskunst als Tabubruch. Und ich kann sozusagen, ich möchte das abschließen mit einer, das klingt wie eine Witz, aber es ist eine wahre Geschichte. Ich war bei der musste einen Vortrag halten in Brasilien an der Biennale von São Paulo. Und es war so eine nette Biennale, ja, mit vielen Gegenwartsbildern, das ist eine typische Biennale, das ist überall stattfindet. Und dann plötzlich war eine Queer, völlig isoliert, mit extrem schlecht gemalten, aber extrem pornografischen Bildern. Also echt. Und so isoliert, dass man das kaum sehen konnte. Ja, man musste ja nicht. Und ich habe gefragt, was ist das? Ja. Und ich habe mit dem Kurator gesagt, ach sehen Sie, so eine Gesellschaft da, TV-Station, macht so eine Telenovela. Und sie drehen ständig Telenovela. Und eine Serie muss stattfinden an der Biennale. Und die wollten so zyklische, transgressive, tabubrechende Kunst da entdecken und zeigen. Aber ich habe nichts gefunden. Ja. Also verstehe ich, alles ist entweder gedreht oder Viereckig oder irgendwelche verschwommenen Bilder, ja, was die Gegenwartskunst alles ist. Also sie kamen, waren total schockiert und haben diese Bilder selbst gemalt, damit das echt transgressiv und tabubrechend aussieht. Das zeigt ja eine gewisse Diskrepanz, ja, die zwischen der Avantgarde und ihrer literären Repräsentation besteht. Na gut. Ich wollte aber jetzt zu einem anderen Thema kommen, also mit Material, sogenannte modernistische Teil der Avantgarde, also Modernismus. Ja. Ich glaube, können wir vorläufig diesen Teil abschließen. Was ich jetzt machen wollte, ist der zweite Teil, berühmter Kunst und Leben, ja, Kunst und Politik. Wie ist das dann mit dem Leben? Wir wissen das alles, Kunst ins Leben, ja, nicht wahr? Kunst muss Leben schaffen oder Kunst muss Leben verändern oder Kunst muss das und Kunst muss ins Leben, ja, und so weiter, darf nicht bleiben im Kunstbereich und. Diese interventionistische und aktivistische Seite der Avantgarde ist ja sehr prominent und die ist eben die, die zum Beispiel das Interesse der Politiker ja auch und der Presse ständig auf sich zieht. Besonders heute gibt es ja unzählige Konferenzen zum Thema Kunst und Leben, Kunst und Politik und was auch immer. Also, möchten wir auch diese Gelegenheit benutzen, um eine gewisse Klarheit in dieser Problematik zu bringen. Warum können wir überhaupt tatsächlich reden und unter welchem Aspekt können wir sinnvoll reden über das Verhältnis zwischen Kunst und Politik oder Verhältnis zwischen Kunst und Leben? Ich glaube, dass man zunächst einmal sich fragen soll, was ist der Mensch? Okay, und wenn man sich fragt, was ist der Mensch, und dann diese Frage stellt aus der Perspektive der Avantgarde. Ja, das heißt, aus der Perspektive der konsequenten ästhetischen Betrachtung des Menschen, der konsequenten ästhetische Einstellung in Bezug auf den Menschen als einzelnen Menschen in der menschlichen Gesellschaft angehen, dann die Antwort ist ganz klar. Der Mensch ist halt so ein Ding. Sagen wir so ein Teil der Installation. Ja. So wie wenn es hier zum Beispiel eine Installation ist. Es ist so ein Ding. Jeder andere Ding in dieser Form. Ja, so. Dieser Ding tut das oder jenes, ja, bewegt sich, redet und so weiter. Aber das soll man nicht als Anlass nehmen, wenn man den Menschen unter einer streng ästhetischen Perspektive betrachtet, um zu denken, dass der Mensch so etwas hat wie, ich weiß es nicht, eine Seele oder Vermut oder so. Weil so etwas den Menschen zu unterstellen, ist das Gleiche, mit dem Menschen das Gleiche zu tun, was dem Buch zu unterstellen, dass das Buch so etwas wie eine Bedeutung hat. Ja? Oder dass das Bild so so etwas wie ein Inhalt hat oder was auch immer. Das heißt, der Mensch unter der konsequent gesehenen ästhetischen Perspektive ist ein Körper, ein Ding unter verschiedenen anderen Körpern in der Welt. Das heißt, ein klassischer Mensch, die gleiche Perspektive, unterzogen einem Minusverfahren. Nämlich, ihm wird sozusagen Seele, Vernunft und sonstige Sachen abgezogen. Ja? Hat man das schon mal gemacht, kommt man zu einem ästhetischen und gleichzeitig realistischen Bild. Nur unter dieser Perspektive kann man verstehen und muss man verstehen die Begeisterung vor allem der früheren Avantgarde für den Krieg, für die Revolution und für den Kommunismus. Der Krieg wurde verstanden vor allem von Marinetti, aber auch erst Jünger von anderen Autoren aus der Zeit, als eine gute Gelegenheit zu sehen, dass der Mensch ein Stück Fleisch ist und nichts mehr. Diese berühmte Beschreibung von Marinetti, wie schöner die Leichen sind, wenn sie zerstückelt sind, als wenn sie zusammenhängend sind, ja, als der jetzt amerikanische menschliche Körper. Diese Apologie der Verwesung bei Ernst Jünger, wie es wunderbar ist, wenn auf dem Schlachtfeld verschiedene Körper sich verwesen und vermischen und bilden interessante Collagen und Konstellationen und so weiter. Alle diese Geschichten, die unzählige sind, man kann sozusagen 100 Stunden die alle zitieren. Aus allen Bereichen der damaligen Avantgarde, ist nicht anders zu verstehen, als das, was im Grunde dann nicht bei Bataille sagt und viele andere in 20er Jahren. Krieg ist so etwas wie Hygiene der Menschheit, sagt Marinetti, das wird oft missverstanden. Krieg ist ein Minusverfahren. Krieg ist ein Verfahren, das zeigt, dass der Mensch nur in der Tat nur ein Körper ist und das Ästhetische nicht überschreitet. Etwas, was sehr ambivalent zu verstehen ist, weil wenn wir sowas lesen, müssen wir ständig Nietzsche im Hinterkopf behalten, der überhaupt die Problematik in eine konsequente Weise eingeführt hat und er gesagt hat, nur die einzige Rechtfertigung der Welt kann eine ästhetische sein. Denn wenn man tatsächlich denkt, dass der Mensch so etwas wie eine Seele hat, dann bedeutet das nichts anderes, als er für alle Ewigkeit unglücklich sein wird. Ja, weil dieser Kontrast zwischen der Unsterblichkeit der Seele und Hineingeworfenheit in das körperliche Leben, dieser Kontrast zwischen der imaginierten Unsterblichkeit und der imaginierten reinen Welt der Vernunft und der Schmutz des Lebens, ist so extrem, dass man, wenn man das wirklich seriös denkt, nur verzweifeln soll und sich umbringen soll, sagt Nietzsche. Die einzige Möglichkeit, überhaupt zu überleben, ist zu sagen, es gibt keine Vernunft, es gibt keine Seele, es gibt kein Gott, wie ich auch sage, sondern es gibt nur diesen Schmutz, dann kann man ihn lieben. Man kann diesen Schmutz genießen, man kann den Körper lieben, man kann den Körper genießen. Man beginnt sich dort zu freuen, wo man früher unglücklich war. Ja. diese Freude am Entdeckung, an der Entdeckung der radikalen Leichenhaftigkeit sozusagen des Menschen, seiner unreduzierbaren Körperlichkeit, unerlösbaren Mortalität. Ja, das ist sozusagen exquisites Vergnügen der Avantgarde. Das war sozusagen die Entdeckung einer großen Freude, dass der Mensch nicht überlebt, ja, dass das menschliche Leben keinen Sinn hat. Das war so, wie Nietzsche gesagt hat, aktiver Nihilismus. Ja. Also wenn man denkt, dass das menschliche Leben einen Sinn hat, dass der Mensch eine Seele hat und so weiter, dann erlebt man die Tatsache, dass man stirbt und im Grunde zur Verfügung nur einen Körper hat, passiv. Das ist der passive Nihilismus. Und der passive Nihilismus ist eben etwas, worunter wir leiden. An dem Augenblick, an dem wir alle diese Illusionen verabschieden und sozusagen nur beim schmutzigen Körper bleiben, setzen wir diesen Körper aktiv ein, ja, und im Krieg oder wie auch immer und freuen uns. Das war das große Versprechen der Avantgarde. Man muss ja ganz klar sehen, das Aufkommen der Kunst war das Aufkommen des Lebenscharakters. Es ist nicht so, dass man sagt, Kunst und Leben. Wie verbindet man das? Man soll das nicht verbinden, weil das ist das Gleiche. Das Leben ist nichts anderes als Mensch, Gesellschaft, Welt gesehen in einer radikal ästhetischen Perspektive. Denn wenn man diese radikal ästhetische Perspektive nicht hat, gibt es auch kein Leben. Ja, es gibt alles Mögliche. Ja? Es gibt Vernunft, es gibt Religion, es gibt Gott, es gibt Religion, es gibt das und es gibt jenes. Es gibt die Geschichte des Geistes. Es gibt die Geschichte der Vernunft. Es gibt Rule of Law, ich weiß nicht was. Es gibt aber kein Leben. Das Leben ist immer schon der Effekt eines Minusverfahrens, immer schon Effekt einer Reduktion, und zwar einer ästhetischen, avantgardistischen, künstlerischen Reduktion des Menschen und der Gesellschaft auf das rein Körperliche. Ist diese Reduktion einmal vollzogen, und sie wurde vollzogen in philosophischen Termen, sicherlich von Nietzsche in erster Linie, aber schon, und das werde ich auch zeigen, schon vorangekommen sich durch Wagner, ja. Ist es einmal passiert, dann haben wir die ganze Entwicklung der Reflexion über das Leben von Nietzsche über den Aktivismus der 20er Jahre, 30er Jahre, kommunistische Lebensprojekte, faschistische Lebensprojekte der 40er Jahre bis zu Autoren wie eben Bataille und Debord und Deleuze und Derrida und so weiter, alle diese Welle der französischen Philosophie, ja, die versucht hat, Lacan, ja, die versucht hat, so etwas wie Gesellschaft, Mensch, ja, alles was damit zu tun hat, in Termini des Lebens, das heißt, in Termini des rein Körperlichen zu beschreiben. Gleichzeitig auch bekommen wir sicherlich eine solche Gesellschaft, die unserer Meinung nach als eine kommunistische verstanden wird. Das heißt, eine kommunistische Gesellschaft wird eine solche verstanden, die den Menschen vom Gott unabhängig macht. Ja, wo der Mensch sozusagen in einer totalen Immanenz ein Teil der Gesellschaft wird, ein Teil des Systems des Körpers. Ja. Und dieser Bezug auf das Göttliche, auf das Jenseitige und so weiter wird gekappt, geht verloren. Das heißt, beide Begriffe, Kunst und Leben, sollen nicht vermittelt werden, Es ist eine große Verirrung zu denken, dass sie überhaupt als getrennte gedacht werden können. Kunst und Leben, so wie es verstanden wird in der Moderne, sind Epiphänomene und sind Effekte der Anwendung des gleichen Verfahrens auf verschiedene Gebiete, also der Natur, die Gesellschaft, die Praxis und so weiter. Ich möchte Sie aufmerksam machen auf zwei Autoren, die relevant für diese Diskussion sind. Aber in der Regel niemals irgendwie auftauchen bei der Diskussion über diese Themen. Ich denke, das wird sich ändern mit der Zeit, bei der ganzen Diskussion, die es verschieden bekommen, letzte Jahrzehnten von der Richtung, von der Kunst an sich zum Kunstleben sozusagen. Und dafür sind sie wichtig. Eine wird überhaupt nicht als Avantgarde-Autor gesehen, ist auch nicht gewissermaßen. Das ist der Richard Wagner. Und ich möchte aber auf eine Schrift hinweisen. Das ist der Text, den er geschrieben hat, 1849. 1849, die Schrift heißt Das Kunstwerk der Zukunft. Schon Das Kunstwerk der Zukunft könnte Melinetzi genauso schreiben oder Malevici irgendwo. Das ist ein total futuristisches, avantgardistisches sozusagen Titel. Und er hat diese Schrift in der Emigration geschrieben, irgendwo in der Schweiz, wo er geflüchtet ist nach der Revolution 1848, also ein Jahr nach der Revolution. Und das zeigt sozusagen, was er damit meint. Ja? Er meint sozusagen, was es bedeutet, revolutionär zu sein in einer postrevolutionären Phase. Das ist das eine. Und das andere, er fragt sich nach der ästhetischen und politischen Voraussetzungen eines Ereignisses, wie es eine Revolution 1848 war. Und er kommt, da taucht zum ersten Mal dieser Ausdruck Gesamtkunstwerk auf, ja, das so prägend wird und generell für die Diskurs über die Künste im 20. Jahrhundert. Er macht überhaupt aber kein sozusagen eine verwendet diese Terminus ohne jeden besonderen Nachdruck. Was für ihn wichtig ist, ist überraschenderweise vielleicht, das wurde irgendwie übersehen, denke ich, wenn man das kommentiert hat, das habe ich gewissermaßen nie irgendwie entdeckt, ja, obwohl ich relativ viel zum Thema gelesen habe, dass das zentrale Begriff ist das Begriff, der Begriff Medium. Es ist eine medium-theoretische Abhandlung, wo er die Frage stellt, die für die Avantgarde eine absolut zentrale Frage sein wird. Also es ist wirklich die Frage, die die ganze Avantgarde der 10., 20., 30., 40. Jahre bestimmt. Ja, das ist die Frage, sind die Medien heterogen oder nicht? Ich komme dann zurück zu der ursprünglichen Beispiel. Wenn ich sage zum Beispiel, ein Bild hat keine Seele, keine Botschaft, keine Bedeutung, keinen Sinn, keinen Inhalt. Wie erreicht ein Künstler so einen Zustand? Ein Künstler der früheren Avantgarde würde sagen, ich reinige das Bild von der Literatur. Ja? Das würde praktisch jeder Künstler in der Zeit sagen. Von Kandinsky bis, ich weiß nicht, Pollock bis Donald Judd sogar. Das heißt, eine Absage an das inhaltliche, bedeutsame, seelische und so weiter, wurde gleichzeitig verstanden als eine Reinigung des Mediums. Was wir dann auch sehen werden bei der klassischen Text, das diese Entwicklung simuliert, von Clement Greenberg, Amagard und Kitsch, von Jahre 1939, wo er schreibt, der Avantgarde-Werk ist so ein Werk, das das Spezifikum seines Mediums thematisiert. Das würde sagen auch Rosalind Krauss heute, ja, und so weiter und so fort. Es gibt also eine grundlegende, tiefgreifende Position, die der Avantgarde auf diese Weise formuliert. Und auf diese Weise formuliert, um zu zeigen, also um sozusagen diese Reduktion, von der ich gesprochen habe, sozusagen bildlich oder materiell darzustellen. Wie macht man das? Man macht dadurch, dass man Medien voneinander trennt. Da sagt zum Beispiel Schönberg in Bezug auf die Musik, meine Musik ist nur Musik, sie kann man zum Beispiel mit dem Gesang, also mit der Dichtung, auch wieder mit Literatur, nicht verbinden. Aber interessanterweise sagt auch Mallarmé, ich produziere nicht nur keine Ideen, sondern ich produziere keine Bilder. Ja, ich habe Literatur von Bildern reinigen, das ist Programm von Mallarmé, das ist Programm von Ezra Pound, das ist Programm von James Joyce und viele anderen. Ja. Bis interessanterweise der Gedanke, sagt das. Das heißt, wir haben sozusagen diese reduktionistische Programm, ontologische reduktionistische Programm, wird übersetzt in das Programm der Mediumreinigung. Das ist übrigens der Grund, warum unsere Schule oder generell in Deutschland spricht man über Medienästhetik, wenn ich sage Medienkultur. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit verschärfen ja, in die Richtung, dass es nur in Deutschland der Fall ist. Weil hier die Diskussion über die, weil der Avantgarde hier nicht so entwickelt war und der Regelmann nicht so entwickelt war, aus verständlichen Gründen, diese Diskussion über die Medialität der Kunst jahrzehntelang nicht geführt wurde. Was hier Medienkunst überhaupt keinen versteht, ja, was das bedeutet. Das ist New Media. Ja, New Media Art. Ja, schon. Aber es ist jedem klar, der irgendwann Mallarmé oder Joyce oder wer auch immer gelesen hat, dass die Präzisierung des Mediums eine Urbeschäftigung jeder Kunst ist, Malerei als Medium, Schrift als Medium und so weiter, seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. Und interessanterweise macht da eine Ausnahme Wagner, der fragt sich, er spricht mehr über die Gattung als über die Medien, aber er meint genau das. Wenn ich, sagt er, und das ist Genialität sozusagen der Fragestellung, er macht sofort einen gewaltigen Sprung in die Zukunft in der Tat, und er sagt, wenn ich alle Medien reinige dermaßen, dass der Tanz ist nur Bewegung im Raum, keine Erzählung, kein Archiv, Dichtung ist nur Dichtung, Gesang ist nur Gesang ohne Dichtung und so weiter und so fort. Also wenn ich eine durchweg radikale Reinigung aller Medien vornehme, gibt es noch eine Möglichkeit, doch sie zu vereinen. Oder sie sind dann forever getrennt. Wir werden das dann weiter diskutieren. Er sagt, er gibt aber eine interessante Antwort auf diese Frage, nämlich er sagt, nein, es gibt eine Möglichkeit, die alle zu vereinen, weil es ein Medium ist, das alle Medien mit einschließt. Sozusagen ein Punkt, wo alle Medien gesamt fungieren, ohne dass sie vermischt werden. Und das ist der Mensch. Ja, das ist der Mensch. Weil der Mensch malt und ist selbst ein Fleck sozusagen in der Landschaft. Der Mensch singt, indem er zum Beispiel murmelt, ja, und nichts Besonderes sagt. Der Mensch macht Bewegungen, ja, und so weiter. Er macht das alles. Ja. Der Mensch ist eigentlich Urmedium und alle Medien, die wir haben, sind sozusagen Absonderungen oder Abstraktionen von diesem Urmedium. Und das ist eigentlich Gesamtkunstwerk. Gesamtkunstwerk, im Unterschied zu dem, was viele denken, für Wagner ist der Mensch. Der Mensch muss künstlerisch gestaltet werden, um zum Gesamtkunst zu werden. Und da sagt Wagner, solch ein Mensch muss ein absoluter Herrscher sein und absoluter Diktator, aber auch Zeit. Er muss sozusagen in sich selbst alle Künste fahren und alle müssen ihm dienen, damit er zur Vollkommenheit kommt und unter ästhetischem Gesichtspunkt die Vollkommenheit seiner Medialität manifestiert. Hat er das gemacht, hat gesagt, 2-3 Jahre reichen das, heißt das, muss er einfach weggeworfen werden und muss ein neuer Diktator gefunden werden, der das wiederum tut und so weiter. Und so ist die richtige politische Ordnung eine solche, wo man in einem gewissen Rhythmus von einer absoluten Diktatur zu einer anderen absoluten Diktatur wandelt, wobei alle diesen Menschen, das ist der Übermensch von Nietzsche, aber er ist noch kein Übermensch, und Übermensch ist eine in Bezug auf diese Wagnerische Vision eine unglaubliche Profanierung eigentlich und eine unglaubliche Sentimentalisierung. Ja, also Nietzsche war viel sentimentaler und irgendwie viel geistiger, ja, dafür verpasst er so. Ja. Dieser Text von ist insofern interessant von Wagner, dass er sieht wirklich den Menschen als nur ein Gegenstand. Ein Körper, ein Objekt, ein mediales Gefüge. Und alle anderen müssen sozusagen das bedienen. Ja? Und dann ist es so wieder zerfällt und dann wird es weiter. Also es ist nicht uninteressant, es ist nicht uninteressant, auch im Hinblick auf Weiterentwicklung der Medienkonzeption, nämlich bei Marshall McLuhan. Wenn man die ersten Kapitel von seinem Buch Understanding Media vergleicht mit Wagner, und er kannte Wagner ganz gut, dann sieht man, es ist einfach englische Übersetzung der Wagnerischen Abhandlung. Er spricht darüber, dass die Medien sind sozusagen Organe des menschlichen Körpers, sind körperliche Erweiterung des Menschen, Ersatzteile, ja, und so weiter und so fort. Also das ist absolut eine etwas modernisierte Übersetzung dieser Wagnerischen. Wir haben also von Wagner bis McLuhan das Aufkommen, wie gesagt, eines Verständnisses von Menschen, adrenalinem Körper und künstlerischer Konstruktion. Wenn diese Vorstellung von einzelnen Menschen als eine körperliche künstlerische Konstruktion übertragen wird auf die ganze menschliche Gesellschaft, dann bekommen wir den russischen Konstruktivismus. Ja? Das war da bis jetzt sozusagen ein Höhepunkt in einer Social Engineering darstellt, zumindest auf der theoretischen Basis. Und damit werden wir uns auch beschäftigen. Es gibt aber einen Autor, der völlig unbekannt ist im Westen. Ich habe im Rahmen dieser postkommunistischen Projekts, ja, das ich gelegt habe in letzter Zeit, seine Schrift habe mit herausgegeben. Es erschienen jetzt drei Bände von diesem Projekt. Ein Band heißt Die neue Menschheit, wo eben Fjodorovs Idee, sein Name ist Fjodorov, und die Proportionen dieser Idee dargestellt werden. Wurde berichtet, dass die ganze Stapel von diesen Büchern wurde komplett geklaut von der Frankfurter Messe, was zeigt, dass das Buch vielleicht eine gute Resonanz findet. Zumindest ist es ein Zeichen der Hoffnung für die Autoren. Vielleicht lesen wir einige Texte daraus, wenn sozusagen dieser Text zugänglich wird auf Deutsch. Aber ich möchte einige Figuren gleich zitieren. Nämlich, man kann ja ohne weiteres dieses Fjodorowsche Werk in eine Tradition sehen, die viel später angefangen hat, mit der Arbeit von Michel Foucault über die Biomacht, ja, wo Michel Foucault sagt, dass der klassische Staat die Menschen leben ließ und sterben macht. Ja, das heißt, der klassische Staat kümmerte sich nicht, ob die Menschen leben oder nicht, aber wenn er Feinde in diesen Menschen gesehen hat, dann bemühte er sich darum, sie zu töten. Der heutige Staat ist eine Biomacht, ja, sagt Foucault, und diese Biomacht kümmert sich um die Bevölkerung. Ja? Also es gibt Versicherungen, Lebensversicherungen, das und jenes. Jeden Tag hören wir im Fernsehen, dass es zu wenig Kinder gibt und ich weiß nicht was. Also man kümmert sich um die Bevölkerung. Ja? Okay. Man kümmert sich um die Bevölkerung, aber man kümmert sich nicht darum, wenn die Bevölkerung stirbt. Ja? Das heißt, Foucault sagt, der moderne Staat sozusagen macht die Menschen leben, aber lässt sie sterben. Wie du stirbst, wie du konkret zur Leiche wirst, ist deine, auf natürliche Weise, natürliche Tod, ist deine eigene Verantwortung. Und private Angelegenheit. Ja? Das ist nicht die Angelegenheit des Staates. Das ist eben der interessante Punkt, weil Fjodorow eben verglichen hat, und schon früher, das war so 80er, 90er Jahre, verglichen hat die Menschheit als materieller Bestand mit materiellen Beständen der Museen, der Kunstmuseen. Und er hat darauf hingewiesen, dass erstens die Menschen sich von Kunstwerken nicht unterscheiden, ja? Das sind Dinge und viele andere, sind technische sozusagen Geräte oder andere technischen Geräte, auf der einen Seite. Also die unterliegen generell der Musealisierung. Er hat ein Museum der ganzen Bevölkerung geplant, ja, wo jeder Mensch seinen Platz bekommt, mit allen Erinnerungen, Dokumenten und so weiter und so fort. Also jeder hat Recht auf die Musealisierung, nicht nur die Künstler. Oder? DNA würden wir heute sagen und so weiter, wird alles dann musealisiert. Und dann muss man um die kümmern, genauso wie man sich kümmert um die Kunstwerke. Und um die Kunstwerke kümmert man sich doch nicht so, dass man sagt, gut, die überleben das statistisch, ja, irgendwie, ja. So dass man zum Beispiel hat 600 Kunstwerke, Kunstwerke und dann von ihnen 300 sterben oder zerfallen, dann ist ja okay. Ja. So denkt der Kurator nicht. So ein Dekorator eines Museums denkt über jedes einzelne Kunstwerk, dass dieses jedes einzelne Kunstwerk überlebt. Und erhalten bleibt, restauriert bleibt und so. Und er sagt, genauso muss man mit Menschen verfahren. Der Staat muss zum Museum seine Bevölkerung werben praktisch und muss um jeden Einzelnen kümmern, dass er erstens nicht stirbt und zweitens, wenn er stirbt, dann wird er wieder zusammengestellt im Sinne einer künstlichen Auferstehung unter der Anwendung der neuen technischen und biologischen Mittel. Also, er hat gesagt, dass vor allem hat er gegen die Sozialisten und Kommunisten damalige Zeit argumentiert, indem er gesagt hat, sie sagen, der Sozialismus und Kommunismus ist eine gerechte Gesellschaft. Aber das ist keine gerechte Gesellschaft, weil sie so etwas wie ein Fortschritt zulässt. Und was das bedeutet? Das bedeutet, ich arbeite zum Beispiel für den Sozialismus und den Kommunismus, der uns in Zukunft kommt. Aber sterbe und habe dort keinen Platz. Das ist aber ungerecht. Ja? Das ist die Ausbeutung der Toten zugunsten der Lebenden. Wenn man Gerechtigkeit einführen will, muss es nicht nur Gerechtigkeit sein unter den Nationen oder Klassen oder Geschlechtern, sondern auch unter Lebenden und Toten. Man darf nicht einer Politik des Ausschlusses und der Unterdrückung in Bezug auf die Toten existieren. Ganz im Gegenteil, man muss die Toten auferstehen lassen, damit sie auch profitieren werden von der Gerechtigkeit des Kommunismus. Also, die kommunistische Gesellschaft der Zukunft muss sich verpflichten, alle, die dafür gearbeitet haben, zu belohnen, auferstehen zu lassen und in sich zu integrieren. Es ist nicht interessant, dass fast alle uns bekannten Autoren der Schamagala, also von Malaysia, waren zutiefst beeindruckt von dieser Theorie, haben sie auch geteilt. Und gleich nach der Revolution, also 1818, ist eine Partei entstanden. Die Partei hieß Biokosmisten-Immortalisten. Die Partei wurde übrigens abgewählt. Ja. Die hatten auch Repräsentanten in Petersburger und Petersburger und Moskau Sowjet. Und ein Zitat aus dem Programm, in dem sie als wesentliche und reale Rechte des Menschen gelten für uns sein Recht auf das Sein, nämlich Unsterblichkeit, Auferstehen und Verjüngung und auf die Bewegungsfreiheit im ganzen kosmischen Raum und nicht die vermeintlichen Rechte, die in der Deklaration der bürgerlichen Revolution von 1789 verkündet wurden. Und dann haben sie eine strenge Diktatur des Staates gefördert, mit dem Ziel, jedes einzelne Mitglied der Gesellschaft unsterblich zu machen. Und sie haben zu Recht gesagt, dass der Kommunismus auch aus logischen Gründen nicht möglich ist, wenn Menschen nicht unsterblich werden. Denn wenn ich eine gewisse Zeit lebe und andere Zeit nicht lebe, bedeutet das, dass ich habe so etwas wie ein Privateigentum auf eine bestimmte Zeit. Ja? Das ist so ein privates Stück Zeit, genauso wie man ein privates Stück Raum hat, ja? Als privates Eigentum. Und die haben gesagt, die Kommunisten sind inkonsequent. Ja? Sind inkonsequent, weil sie im Raum das private Eigentum abschaffen, aber in der Zeit nicht. Ja? Und so eine Gesellschaft wird nicht funktionieren, sondern kollabieren. Das heißt, die Voraussetzung zum Aufbau einer kommunistischen Gesellschaft ist, alle unsterblich zu machen. Erst danach kann man einen weiteren Schritt machen. Das klingt zwar sozusagen utopisch, ist aber weniger utopisch mit der Zeit, wenn ich sage, mit Planierung und so weiter. Das ist das eine. Und schon als sozusagen geschichtliche Anekdote, ein Mitglied dieser Partei und ein glühender Vertreter des Biokosmismus und Kapitalismus war Konstantin Tsiolkovsky irgendwann. Und er hat sich darüber Gedanken gemacht, was man mit auferstandenen Toten überhaupt tun soll. Weil es gibt dann zu viele. Und er hat ein Programm vorgeschlagen, sie auf andere Planeten zu bringen und andere Planeten damit zu besiedeln. Dazu brauchte man, nach seiner Meinung, auch ein Gerät, ja, das das machen könnte. Und er hat die Sowjetregierung damals davon überzeugt, so ein Gerät zu bauen. Das war die erste sowjetische Rakete. Der ganze Raketenprogramm der Sowjetunion hat ihren Ursprung im Biokosmismus, Immortalismus. Also irgendetwas hat es doch gebracht. Ein zweites gutes Beispiel ist das Institut zur Verjüngung, ja, das der Weggefährte von Lenin, wir wissen, dass der Bolschewismus von zwei Menschen gegründet worden war, Lenin und Bogdanov. Sie hatten in Italien auf Capri zusammen Urlaub gemacht, auf der Dächer von Gorki und haben die bolschewistische Ideologie erfunden. Und zu zweit sozusagen die bolschewistische Fraktion der Sozialdemokratischen Partei gegründet. Dann Bogdanov hat mehr und mehr abgedriftet in Richtung biopolitische Experimente. Und am Ende ist er zum Schluss gekommen, dass wiederum man eine Generationsausgleich. Und zweitens braucht, also zwischen unterschiedlichen Generationen, und zweitens, man schafft kein Klassenbewusstsein der Einheit, wenn man nicht körperliche Einheit schafft. Mit diesem Ziel hat das Programm der totalen Umtausches des Blutes formuliert und hat ein Institut gegründet in Moskau. Blut von den jungen Leuten wurde der Älteren zugefügt und umgekehrt. Und in, sozusagen tendenziell, also ganz vampirische Geschichte, ich sage immer, man muss, es gibt solche Bände, ja, die sind absolut faszinierend, ich habe nur einige ausgeführt. Von diesen Blutexperimenten. Er ist auch gestorben an diesen Blutexperimenten. Weil er wurde auch sozusagen unterzogen, hat sich selbst unterzogen, diese Personen. Und er hat geträumt von einem allgemeinen globalen Blutsystem. Das heißt, so wie bei Bram Stoker, ja, so in der europäischen Gesellschaft, ich sage ja immer, der eigentlich die Gesellschaft der Vampire, ja, also die, das ist die kommunistische Gesellschaft. Ja, das sind unsterblich und mit Blutsystem verbunden. Ja, das ist genau, wie es gedacht wurde. Und darüber werden wir noch sprechen werden. Ich hatte mit Agamben so ein Gespräch über die kommende Community. Ja, Community ist die Community von Vampiren, davon bin ich überzeugt. Dass sozusagen ein Blutsystem, globales Blutsystem, wo alle mit allem Blut austauschen und auf diese Weise nicht nur global denken, sondern auf der körperlichen Ebene global sind. Und damit möchte ich dieser Abschluss so Schluss machen mit dieser Darstellung. Das sind die Beispiele, die Ihnen auf verschiedenen Ebenen, wie ich hoffe, deutlich machen, worauf ich hinaus will. Die entweder die Avantgarde vorangetrieben haben oder im Avantgarde-Geist erzogen worden waren und versucht haben, nicht auf den Bereich der Kunst, sondern auf den Bereich der Politik oder Social Engineering oder und so weiter, avantgardistische Ideen zu verwirklichen, wie Bogdanov oder Fellner. Die sind immer quasi automatisch von dieser Reduktion, von der ich erzählt habe, ausgenommen. Für Bogdanov ist diese Informationsflüsse, ja, sind Informationsflüsse überhaupt keine Vernetzung. Für ihn ist nur die Vernetzung, wo der Blut fließt. Wenn es körperlich nicht stattfindet, dann findet es gar nicht statt. Ja? Das ist etwas, was wir oft übersehen, wenn wir über die Avantgarde sprechen, weil wir diese Radikalität nicht mehr haben. Unsere Zeit ist Wischewasche, immaterielle Wirker und Informationsflüsse und alles Mögliche. Ja, so ein Neospiritualismus. Ja. Und dieser Neospiritualismus ist gut oder schlecht, ja, das ist ja eine zweite Frage. Ja. Aber dieser Neospiritualismus macht die Dinge verschwommen. Ja. Er macht zumindest Konturen der Avantgarde auch relativ unklar. Und die Avantgarde hatte klare Konturen. Es ging um den Körper, um die Absetzung, um die sagen wir, Trennung, ja, eine klare Trennung zwischen dem, was ästhetisch all erlebt werden kann, was nachgewiesen werden kann, was körperlich stattfindet, und dem, was nur imaginiert ist, nur gedacht wird, so wie Information und so weiter, aber tatsächlich in der Praxis nicht stattfindet und kein Gegenstand der ästhetischen Erfahrung gemacht werden kann. Ja? Man muss ständig dieses Kriterium im Kopf behalten, um die Leute einmal gar nicht zu verstehen. Okay, ich mache jetzt eine Pause, bis, sagen wir, Viertel nach vier, zehn nach vier.